Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 25. Teil unserer Senderreihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinski, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Gesprächsreihe trägt den Titel »Die Rückkehr nach Europa – Walter Lewin als Lehrer«. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist Leiter der Musikarchive der Akademie der Künste zu Berlin.
Herr Lewin, das LaSalle-Quartett bestand 40 Jahre lang und 40 Jahre lang mit nur wenigen Umbesetzungen. Das heißt, man hat 40 Jahre lang miteinander es ausgehalten, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Und das darf man, wenn man die Geschichte des LaSalle-Quartetts erzählt, auch nicht vergessen. Denn der Aufwand ist für so ein Ensemble wirklich ungeheuer. Man spielt ja nicht nur Konzerte miteinander, sondern man lebt miteinander, zum Beispiel auf den langen Tourneen. Sie haben ja viele Welttourneen miteinander absolviert. Man reist also miteinander, man probt, man organisiert, man nimmt Schallplatten auf, man unterrichtet sogar miteinander. Wie ist es aber, wenn ein solches Quartett dann nach einer so langen Zeit irgendwann doch einmal auseinandergeht, aufgelöst wird? Geschieht das dann einvernehmlich oder gab es da Differenzen?
Es ist immer schwer für Künstler, sich zu entscheiden, mit ihrem aktiven Konzertieren aufzuhören. Für die meisten ist es beinahe nicht möglich, denn man hat sich im Leben so daran gewöhnt, an diesen Rhythmus von Arbeiten, Vorbereiten, auf Reisen gehen und Konzerte spielen. Der Gedanke, dass das plötzlich nicht mehr möglich sein sollte oder dass man das freiwillig aufgibt, ist oft schwer. Wirklich aufzuhören, ist ein schwieriger Entschluss.
Sie haben 64 Welttourneen gemacht insgesamt. In allen Erdteilen ist das LaSalle-Quartett gewesen. Da fliegt man nach Südamerika, hat irgendwie, was weiß ich, 20 Termine in 15 Städten, muss in die Hotels einchecken. Kaum ist man da drin, muss man wieder raus. Sie haben jeden Tag geprobt.
Ja, wir hatten eine ganz genau festgelegte Routine für Hotels zum Beispiel. Wir wohnten in Hotels immer auf verschiedenen Etagen, in verschiedenen Teilen des Hotels, sodass man sich gegenseitig nicht hören konnte. Keiner von uns wollte hören, ob der andere übt oder nicht.
Aha.
Schrecklich war das, wir kamen morgens an in München und es gab noch keine Hotelzimmer. Wir wurden in 4 Jahreszeiten da in irgendwelche Zimmer gesteckt, die eigentlich nicht die für uns reservierten waren. Und ich landete in einem Zimmer direkt neben meinem Cellisten. Der hatte nichts Eiligeres zu tun, nach einem Übernachtflug aus Amerika nach München sein Cello auszupacken und Cello zu üben. Und zwar nicht eine Quartettstimme, sondern das Elgar-Cello-Konzert. Das ist nur wirklich das, was ich, wenn ich müde bin und mich jetzt morgens hinlegen will, nicht hören möchte.
Vielleicht für die, die alle nicht Profimusiker sind, aber Quartettkonzerte schon mal besucht haben, werden sich jetzt vielleicht wundern. Ich meine, Sie spielen doch da jeden Abend, dann müssen Sie auch noch üben am Tag?
Ja, nicht jedes Quartett tut das. Wir waren in der Beziehung, wahrscheinlich etwas eigenartig.
Also Sie haben nochmal einzeln geübt und dann nochmal das Quartett
hat
geübt?
Jeder hat so viel oder wenig einzeln geübt, wie er für sich für nötig hielt. Und dann haben wir jeweils nach jedem Konzert am nächsten Vormittag eine Probe anberaumt. Die fing gleich nach dem Frühstück an.
Auf allen Tourneen?
Auf allen Tourneen. Und nach jedem Konzert und in jedem Konzert hatte sich jeder die Notizen gemacht von den Sachen, die nicht seiner Meinung nach gut gegangen waren in dem Konzert. Die wurden dann kurz geprobt. Es wurde nie durchgespielt. Es wurden nur ganz gezielt Stellen gearbeitet, die sich jeder notiert hatte, die ihm nicht gut erschienen. Das konnte manchmal länger dauern und manchmal dauerte es gar nicht lang. Wir hatten dafür etwa 1,5 bis 2 Stunden anberaumt. Manchmal dauerte es aber nur 1/4 Stunde, dann waren wir fertig. Wir fuhren dann an dem Tag, am Vormittag nach dem vorigen Konzert, fuhren wir gegen Mittag mit dem nächsten Zug in die nächste Stadt. Das war so mit den Managern vereinbart, dass solche Reisen nie mehr als 2 Stunden dauern durften. Dadurch hat man keine Zeit versäumt, kam in der nächsten Stadt an, hatte also bereits gearbeitet, hatte bereits Mittag gegessen und konnte sich jetzt im Hotel in den reservierten Zimmern in 4 Teilen des Hotels niederlegen und schlafen. Nicht jeder tat das. Ich tat das also religiös. Ich habe immer Mittagsschlaf gemacht. Meine Kollegen meistens auch. Wir haben dann am Nachmittag alle noch geübt und dann so gegen 6:30 ging man in den Konzertsaal und hat sich da noch etwas eingespielt, aber nicht auf der Bühne geprobt. Das machen andere Quartette anders.
Ja.
Das Bergquartett zum Beispiel probt immer vor dem Konzert.
Im leeren Saal spielen die eine Stunde.
Ja, wir haben gefunden, dass im leeren Saal zu proben keine gute Idee ist, denn es klingt völlig anders mit Leuten drin. Und wir wollten noch nicht kurz vor dem Konzert, dass irgendwas schief geht. Dann wird man ja ganz nervös. Also wir hatten das vorher schon abgemacht. Und in Konzertsälen zu arbeiten, das haben wir uns ganz abgewöhnt.
Als Sie sich dann getrennt haben, war das eine einvernehmliche Entscheidung? Oder wie ist diese Entscheidung überhaupt gefällt worden?
Also es kam eigentlich dazu, dass ich im November 86 plötzlich sehr krank war und ins Hospital musste. Und da ging es mir sehr, sehr schlecht. So schlecht, wie es mir eigentlich vorher noch nie gegangen war. Und ich habe da ein Erlebnis so in dieser Phase gehabt, wo ich plötzlich gefühlt habe, so geht es nicht ewig weiter. Irgendwann kommt der Moment, wo man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, ja, nächste Saison und übernächste Saison und so weiter, sondern man sollte sich überlegen, wann macht man mal Schluss mit diesem Stress. Das war ja doch immer Stress mit diesem Leben, mit Unterrichten und auf Tournee gehen und Konzerte spielen. Und ich habe mir da überlegt, es wäre doch nach 40 Jahren an der Zeit, das Quartett aufzulösen. Es war verabredet, dass wir in dem folgenden Jahr, nachdem wir jetzt 86, 87 noch spielen würden, sollten wir ein sogenanntes Sabbatical haben. Zum ersten Mal in unserer Karriere wollten wir alle 4 ein Freier haben. Das stand einem an sich in der Universität zu und wir hatten das verabredet, dass wir das jetzt machen wollten. Früher konnten wir es eigentlich nicht machen, denn wenn einer ein Sabbatical nahm, dann war das Quartett ja nicht operationsfähig. Und alle 4 auf einmal konnten wir es auch nicht machen, denn dann fehlten 4 Lehrer plötzlich an der Musikschule. Also wir haben es immer wieder verschoben und haben das, was uns alle 7 Jahre zustand, nie gemacht. Jetzt hatten wir das also vor uns.
Für die Saison 1987-88
wollten wir ein Sabbatical.
Also ein Sabbatical von der Unterrichtstätigkeit oder von der Quartetttätigkeit?
Wir beides. Wir wollten alle einen Freiraum haben zu tun, was wir wollten.
Okay.
Das hing davon ab, dass wir also auch von der Schule einen Freiraum hatten. Nun musste ich aber nach dieser Krankheit eine Tournee im Dezember absagen, die geplant war für Deutschland. Das ist eine der wenigen Tourneen in unserer Karriere, die abgesagt werden mussten. In 14 Jahren haben wir 2-mal eine Karriere abgesagt. Beide Male war es meine Krankheit, die da in den Weg kam. Aber dieses Mal hatte ich die Idee, wenn wir jetzt in dem folgenden Jahr, nach diesem 86, 87, wenn wir da ein Sabbatical haben, dann wäre doch dieses Sabbatical ideal geeignet, um die Karriere des Quartettes zu beenden. Denn in dem Jahr, wo wir Sabbatical haben, würden wir ja nicht arbeiten gemeinsam. Im nächsten Jahr, in dem man vertragsmäßig wieder unterrichten muss an der Schule, dass wir also, indem wir zurückkommen müssten, müssten wir ja erst mal wieder anfangen zu arbeiten und würden auch keine Konzerte spielen, denn wir haben ja ein ganzes Jahr nicht zusammengearbeitet und nichts vorbereitet. Dann wäre es doch 2 Jahre, die wir sowieso keine Konzerte geben. Das wäre die ideale Periode, um unseren Managern zu sagen, so, wir hören danach auf. Und während des Sabbaticals habe ich mit meinen Kollegen gesprochen und habe ihnen gesagt, was ich vorhatte, dass ich das gerne machen möchte. Zum Teil waren sie konsterniert ein bisschen. Und es gab auch die Meinung, man sollte das doch offiziell machen und ansagen. Man sollte eine Abschiedstournee machen oder auch zwei. Und all diese Dinge wurden diskutiert. Da gab es verschiedene Meinungen. Es war nur zum Teil Begeisterung für meine Idee. Unser Cellist zum Beispiel hatte gar nichts dagegen. Er fand schon seit einer Weile, dass das viel zu viel Arbeit bedeutete für diese schwierigen Programme, die wir da immer wieder machten. Und das machten wir ja bis zum Ende. Auch daran schien es mir zu hapern, es wurde immer schwieriger, diese Art Programme einzustudieren.
Sodass das letzte Konzert des Lassalle-Quartetts am 21. Mai 1987 in Bochum stattfand. Davon gibt es leider keinen Mitschnitt, aber von dem vorletzten Konzert des Lassalle-Quartetts in seiner 40-jährigen Karriere, nämlich vom 16. Mai 1987, hat der WDR einen Mitschnitt gemacht. Und da hören wir das 6. Streichquartett von Béla Bartók, und zwar den 3. Satz. Das war der dritte Satz aus dem 6. Streichquartett von Béla Bartók, gespielt am 16. Mai 1987 in Aalen, das vorletzte Konzert des La Salle-Quartetts. Und Bartók 6 ist ein Stück, das haben wir vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wir wissen aber, dass es im Debütkonzert ganz am Anfang des La Salle-Quartetts.
Ja, das war 1949, praktisch 40 Jahre so. Vor diesem Konzert.
Wenn man ein Stück 40 Jahre lang spielt, kann man das dann überhaupt noch spielen? Oder hängt das einem in Anführungszeichen nicht sozusagen schon aus dem Hals heraus?
Man muss vorsichtig damit sein. Es gibt Stücke, die man tatsächlich nach 40 Jahren noch spielt und mit großer Liebe und mit Begeisterung. Und das 6. Bartók gehörte bei uns zu diesen Stücken überhaupt, die Bartók-Quartette.
Aber dann diese Qualität, in der
ja, aber dazu eben, um die Qualität nach 40 Jahren zu halten. Um das zu machen, dazu gehört immer mehr Arbeit. Man muss immer wieder daran arbeiten, als ob man es zum ersten Mal spielt. Es wird auch schwieriger, das zu machen. Und um diese Arbeit aufrechtzuerhalten, muss man Widerstände überwinden im Quartett.
Das heißt, hinten raus wird es schwerer, solche Stücke zu spielen.
Ja, das ist eigentlich das Problem nach 40 Jahren. Wie kann man das Niveau des Quartetts, das man sich ja mühsam erarbeitet hat, erhalten? Es wird immer schwerer. Erstens mal wird die Technik des Einzelnen nicht besser, wenn man so Anfang der 60
ja,
ist. Ja,
wenn
man
63 oder so. Eben.
Nicht? Ja. Und dann auch ist die Lust zum Quartettarbeit wird weniger über die Jahre. Und ich fand, dass wir uns darauf verlassen, dass ja, wir sind ja das Lassalle-Quartett und jeder weiß, wie gut wir das spielen. Und es wird immer schlechter. Das wollte ich unter keinen Umständen. Und das war einer der ausschlaggebenden Punkte dafür, dass ich mir gesagt habe, lieber nicht von anderen hören, ach, es wäre doch eigentlich Zeit, dass die aufhören, sondern lieber umgekehrt, dass wir aufhören und die Leute sagen, ach, warum hören die denn auf? Die spielen doch so gut.
Warum nicht noch den Ruhm sozusagen absahnen und eine Abschiedstournee?
Das ist eine Frage des Geschmacks. Ich habe Abschiedstourneen überhaupt nicht gerne. Es ist eine sentimentale Art, sich noch mal feiern zu lassen und den Leuten zu sagen, so weint doch ein bisschen, wir werden jetzt aufhören. Also mir liegt es einfach nicht. Das ist eine reine persönliche Geschmackssache. Ich wollte das unter keinen Umständen.
Herr Lewin, bei Ihnen persönlich kommt ja dann noch etwas dazu. Sie haben ja nicht nur mit dem Quartettspielen aufgehört, sondern Sie haben ja dann ganz mit dem Violinspielen aufgehört. War das zur gleichen Zeit oder war das dann erst später?
Also wir sind ja nochmal zurückgegangen nach Cincinnati und wir hatten ja das Sabbatjahr 87, 88 und dann sind wir 88 nochmal zurückgegangen und haben unterrichtet. Da habe ich durchaus noch die Geige benutzt zum Unterrichten. Die habe ich eigentlich immer zum Unterrichten auch benutzt. Bei Kammermusik weniger. Ich war nie davon überzeugt, dass man unbedingt allen Leuten alles vorspielen muss. Ich fand es besser, man singt es ihnen vor oder man versucht, dass sie es selber sich vorstellen. Nachmachen fand ich keine gute Art des Unterrichts. Nein, ich habe eigentlich erst die Geige weggelegt, nachdem wir wirklich beschlossen hatten, aufzuhören. Und am Ende des Jahres nach dem Sabbatical, wo wir noch unterrichtet haben. Und dann habe ich mir gesagt, also Geige spielen war ja nie mein Hauptinteresse als Geige spielen, sondern ich wollte Geige spielen, um Quartett zu spielen, von Anfang an. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr Quartett spiele, schien es mir sinnlos, immer weiter üben zu müssen, was man muss, und wenn man sein Geigenspiel aufrechterhalten will. Und das habe ich dann mir gesagt, die Zeit kannst du dir sparen und andere Sachen machen.
Das ist wirklich erstaunlich unsentimental, wie Sie mit dem Thema umgehen, weil ich würde mir denken, da gibt es doch einen Phantomschmerz. Man ist ja irgendwie auch zusammengewachsen mit so einem Instrument.
Genau, es gibt psychoanalytisch die Theorie, dass ein Instrument ein Stück des Körpers wird, wenn man es spielt. Eine Art gewachsene Prothese.
Ja, also man sollte es vielleicht zu einem solchen machen. Bei mir war das nicht von Natur gegeben. Ich habe Geige gespielt, um Quartett zu spielen, von Anfang an und nicht um Geige zu spielen. Mir ist das Geigespielen selber eher manchmal ein bisschen unsympathisch gewesen.
Ah, ja.
Also als solches, ja. Ich war nicht der Fan von der typischen Geigenliteratur. Ja. Ich habe auch bei meinen Lehrern mich immer dagegen gewehrt, die großen Geigenkonzerte zu spielen. Galamian hat es mir dann auch wirklich nahegebracht. Er sagt, du, wenn du wirklich gut Quartett spielen willst, musst du ein noch besserer Geiger sein als alle anderen. Denn da braucht man wirklich das Äußerste. Mhm. Und du willst dich dann darum nicht kümmern müssen, sondern lern es jetzt, damit du es ein für alle Mal kannst. Und dann kannst du dich beim Quartettspielen rein auf die Musik konzentrieren. Und das war sehr klug von ihm.
Sie haben dann Quartett weiter unterrichtet, also auf der ganzen Welt Meisterklassen. Wie ging das dann weiter nach der Auflösung des LaSalle-Quartetts?
Ja, also zuerst kam ja mal dieses schöne Sabbatjahr. Das wollten wir, meine Frau und ich, in Europa verbringen. Wir hatten schon immer Lust gehabt, mal in Europa Zeit zu haben, um uns die schönen Sachen anzusehen, für die man ja nie eine Gelegenheit hat, wenn man Quartett auf Tournee ist. Das wollten wir jetzt nachholen. Und fuhren also nach Europa und haben uns in Basel eine kleine Wohnung geborgt, um ein Jahr mal in Europa rumreisen zu können. Und im Juni 87 fuhren wir nach Florenz, um uns Florenz mal gründlich anzuschauen. Dazu hatte ich schon immer große Lust gehabt. Und taten das auch und wurde dann auch gleich, während wir in Florenz noch waren, eingeladen zum Bocciani-Wettbewerb in Reggio Emilia. Wir sind dann auch zu dem Wettbewerb gefahren und habe da meine ersten Erfahrungen mit Wettbewerben gemacht.
Das LaSalle-Quartett selber hat nie an einem Wettbewerb teilgenommen.
Nein, das wurde uns erspart. Diese Wettbewerb-Manie, die hat eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen und sehr lange nach, also so in den 60er, 70er Jahren fing das an, wichtig zu werden. Und heute ist es ja so, dass kein Quartett mehr einen Manager kriegen kann, ohne dass es einen Wettbewerb gewonnen hat. Das war glücklicherweise zu unserer Zeit nicht so. Es gab noch nicht so viele Quartette, wie es heute gab. Und die haben ihre Karriere damit gemacht, dass sie gute Konzerte gespielt haben und von diesen Konzerten wieder engagiert wurden. Heute geht das nicht mehr.
Man könnte sicher sich vorstellen, dass Sie bis zu Ihrem Lebensende dann als Juror hätten tätig sein können, aber das wollten Sie nicht. Sie haben das dann abgelehnt.
Da haben mich meine Erfahrungen bei Wettbewerben vorbewahrt. Schon dieser erste Wettbewerb war eine sehr gemischte Erfahrung. Es wurde da sehr viel Politik hinter der Bühne betrieben und das lag uns nun gar nicht.
Stattdessen haben Sie jetzt dann bald begonnen, in Basel zu unterrichten. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, also in den folgenden Jahren habe ich dann Kammermusik unterrichtet, viel Kammermusik unterrichtet. Also zuerst kam es dazu, dass man mich auch schon in Florenz gefragt hat, ob ich nicht im Winter in Basel unterrichten wollte, jetzt in meinem Sabbatical-Jahr, und das kam gar nicht in Frage, auch nicht in dem folgenden Jahr, denn wir mussten ja nach Cincinnati zurück. Wir kannten Basel schon dadurch, dass wir da früher durch den Direktor Friedhelm Döhl, den wir aus Berlin kannten, öfter im Sommer Quartettkurse gegeben hatten. Und Friedhelm Döhls Quartett hatten wir ja auch gespielt und waren mit Basel also schon sehr vertraut, als uns der Nachfolger von Döhl bat, in Basel doch auch im Winter Kurse zu halten. Vielleicht könnten wir uns einen Satz von dem Döhl-Quartett, das wir da in Basel gespielt haben, mal anhören.
Und zwar hören wir das Quartett Sound of Sleet aus dem Jahr 1971-72 in einem Ausschnitt. Das war ein Ausschnitt aus dem Tranquillo-Satz von Friedhelm Döhls Quartett Sound of Sleet, eine Aufnahme mit dem Lasalle-Quartett in den USA, aufgenommen übrigens. Herr Levin, in Basel haben Sie jetzt dann bald Studenten der Musikakademie selbst unterrichtet, also nicht externe Ensembles, sondern Studenten, die dort
studieren. Ja, das war der Sinn der Sache, der Nachfolger von Döhl, der Kelterborn, der Direktor wurde, wollte eben im Winter von mir Unterricht haben. Das ging aber erst, nachdem das Quartett aufgelöst war und nachdem wir unser Jahr in Cincinnati noch nachgeholt hatten, noch ein Jahr unterrichten. Also meine Tätigkeit als Kammermusiklehrer an der Basler Musikakademie, die hat erst im Winter 89 angefangen, also vor genau 20 Jahren.
Und bald kam auch Lübeck dazu. Wann war das?
Kurz danach, unser Freund Friedhelm Döhl, der war inzwischen nach Lübeck gegangen und hat dort angeregt, dass man mich auch in Lübeck engagieren sollte, um dort Kammermusik zu unterrichten. Und das war für mich sehr attraktiv, denn Lübeck war die Heimatstadt meines Vaters. Und ich hatte eigentlich Lübeck auch nur durch Konzerte manchmal bei Abend kennengelernt. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, Lübeck kennenzulernen und kriegte dort eine Honorarprofessur, wurde von der Bürgermeisterin festlich empfangen. Es war sehr angenehm und ich unterrichtete ungefähr so ab 90 Kammermusik. Und auch das ist nun bald 20 Jahre her, dass ich da Kammermusik unterrichtet habe. Aus einem Ferienaufenthalt in Europa hatte ich an zwei Hochschulen Kammermusikunterricht zu geben. So schwer habe ich dann jahrelang gearbeitet, wie noch nie vorher.
Und das dauert ja bis heute an.
Basel ist immer noch.
Ist immer noch.
Und Lübeck habe ich vorher hier aufgegeben.
Sie haben ja praktisch dann den gesamten deutschen Sprachraum bespielt, zwischen Basel und Lübeck, von Nord nach Süd. Dazu kam dann auch noch Arbeit im Radio. Ja, Sie haben Lecture Recitals weiterhin gemacht. Das war ja eine Spezialität des Lasalle-Quartetts. Und das haben Sie jetzt sozusagen ohne eigenes Quartett weitergeführt.
Ja, das hatte sich dann sehr bald rumgesprochen, dass ich in Europa war und auch unterrichtete. Und da kamen Radiostationen auf mich zu. Zuallererst Ursula Klein, die war inzwischen beim Sender Freies Berlin. Wir kannten sie von der Deutschen Grammophon, wo sie vorher gearbeitet hatte. Und sie wollte mir unbedingt während des Sabbatical Years noch im April, Mai 88 eine Reihe von Lecture Recitals. Das machte ich sehr gerne. Also analytische Vortragsabende mit einem Quartett, in dem Sachen auseinandergenommen werden und anschließend spielt dann das Quartett das ganze Stück. Das ist ein Modell, das wir als Lasalle-Quartett selber gemacht hatten. Wir haben dann das ganze Stück gespielt. Jetzt machte ich es gerne mit Quartetten, die ich unterrichtete. Und diese Reihe, die die Ursula Klein da in Berlin organisiert hat, im April, Mai 88, die bestand aus vier Quartetten, die ich inzwischen in Basel unterrichtet hatte. Das Erato-Quartett aus Basel, das Amati-Quartett aus Zürich, das Vogler-Quartett aus Berlin und das Prajak-Quartett aus Prag. Das waren also vier Lecture Recitals mit Mozart A-Dur, Beethoven 132, Brahms A-Moll und das erste Schönberg mit dem Prajak-Quartett. Vielleicht hören wir uns mal einen Teil dieses letzten Lecture Recitals über das erste Schönberg mit dem Prajak-Quartett an. Die Melodiebögen der ersten Geige, der Bratsche und des Cellos am Anfang des Stückes sind ganz unabhängig voneinander gebaut. Nicht nur ist ihre Phrasenlänge unkonventionell, sondern noch dazu bei jedem der Instrumente verschieden. Das Hauptthema des Stückes in der ersten Geige hat einen Phrasenbau von 2x2,5 Takten, ist also 5 Takte lang. Hören wir das mal. Watzlaw hat dankenswerterweise eine kleine Pause zwischen die 2,5 Taktphrasen gelegt. Das ist sehr gut. Im Stück ist es leider nicht so, da muss man das selber hören, wo die Wiederholung der ersten Phrase anfängt. Die Begleitstimme der Bratsche in Achteln setzt sich zusammen aus zwei einzelnen und einer Gruppe von 2,5 Takten, ist also 4,5 Takte lang. Die Cellolinie hat zwei Phrasen von je 3 Takten, ist also 6 Takte lang. Hören wir diese drei Anfangslinien jetzt einmal zusammen. ist einigermaßen komplex. Und Schönberg erwartet, dass der Hörer das selbstverständlich sofort wahrnimmt. Wiederholt wird es jedenfalls in dieser Art nicht. Aber es wird fortgesetzt. Hören wir jetzt die Fortsetzung des Themas in der ersten Geige. Das scheint völlig neu. Ist es aber nicht. Es ist nur eine Variante von schon Gehörtem. Und zwar beschleunigt in sogenannter Diminution. Der erste neue Takt, eine Diminution von Takt 4 und 5. Hören wir nochmal Takt 4 und 5, bitte. Und hier die Diminutionsvariante davon in der Fortsetzung. Auch die folgende Figur scheint neu, ist aber gleichfalls durch Diminution gewonnen. Das ist von Takt 3 abgeleitet. Hören wir nochmal Takt 3. Und nochmal Takt 9, etwas langsam, bitte. Und jetzt nochmal die ganze Periode von Takt 9 im Tempo. Sie sehen, im langsamen Tempo wird eine Ableitung sofort sehr viel klarer, als wenn das Tempo sich so beschleunigt, dass Sie sehr wenig Zeit haben, dem zu folgen. Auch die Cello-Fortführung geschieht übrigens durch Diminution. Alle Figuren werden also hier beschleunigt. Das sorgt für Spannung, erschwert aber leider auch die Auffassung. Das einzig wirklich Neue am Ende dieser ersten 10 Takte ist ein fanfarenhafter Aufgang des Cellos im 9. Takt. Eine Reihung von Quarten, ein Vorläufer des berühmten Quartenanfangs von Schönbergs Kammersymphonie Opus 9. Können wir das mal hören? Hören wir jetzt nochmal die ersten 10 Takte des Quartetts im Zusammenhang. Die Geschwindigkeit des Ablaufs erschwert hier die Auffassung einer durchaus einsichtigen Entwicklung. Davon ist auch die Harmonie betroffen. Hören wir mal, wie die klingt, wenn man sie hübsch langsam spielt. Hier die harmonische Folge der 10 Anfangstakte, die wir gerade gehört haben, etwa vierfach verlangsamt. Wir haben auch schon dran gedacht, meine Damen und Herren, wir könnten eigentlich das ganze Quartett viermal verlangsamen. Es hat nur das Problem, dass wir dann bis um 1.30 Uhr hier sitzen werden. Klingt doch wunderschön, nicht wahr? So ähnlich wie Musik zu Kundris Beerdigung. Und gleich zum Vergleich nochmals den Anfang im Tempo, bitte. Thank you. gleich ganz zu Ende spielen.
Das war ein Teil des Lecture Recitals über das erste Quartett von Arnold Schönberg. Walter Lewin und das Prajak-Quartett war das. Herr Lewin, Sie haben bald, aber auch außerhalb des deutschen Sprachraums und auch des englischen Sprachraums unterrichtet, nämlich in Paris. Und zwar hat Sie Georges Seisel eingeladen, glaube ich.
Ja, das war eine neue Erfindung von Georges Seisel, ein ausgezeichneter Organisator von Musikevents. Das ist ja bis heute geblieben. Er hatte damals die Idee, Kammermusikkurse, Quartettkurse einzurichten, für junge französische Quartette, derer es wenige gab zu dieser Zeit nach dem Krieg. Man hatte in Frankreich es vernachlässigt, Quartette wirklich professionell auszubilden. Und jetzt wollte er das unbedingt nachholen, veranstaltete Kurse mit den ausgezeichnetsten Lehrern. Da war der Lehner vom Kolisch-Quartett, der Bratsche, Felix Gallimir vom Gallimir-Quartett, die kamen aus Amerika. Die Mitglieder vom Amadeus-Quartett unterrichteten bei George Seisel, Hatto Bayerle und auch ich. Und aus dieser Lehrtätigkeit sind dann sehr viele, sehr gute französische Quartette hervorgegangen. Das heutzutage bekannte Quartette wie das Isai-Quartett, das Parisi-Quartett, das Diotima-Quartett, Manfred, Eben heute ja. Und Voce, auch das Sophos-Quartett zum Beispiel, ja. Fabelhafte die Quartette, Damen. Die wunderbar auch CDs machen. Das hat kolossal gewirkt und diese Kurse gibt es heute noch. Und das war eine der ersten Sachen, die ich dann auch nur schon 88.
Aber 88 waren Sie ja formell immer noch in Cincinnati sozusagen angestellt und Professor, ja. Und mussten da sozusagen eigentlich immer noch unterrichten. Wann wurden Sie emeritiert?
Ich habe mich emeritieren lassen, 89, also am Ende des Schuljahres 88, 89, im Juni 89. Und das war so, dass die Schule einem, wenn man sich frühzeitig emeritieren ließ, vor dem 65. Geburtstag, dann kriegte man ein extra Jahr voll bezahlt, ohne dass man zu arbeiten brauchte.
Wunderbar.
Das war sehr attraktiv. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen, habe mich also im Juni vor meinem 65. Geburtstag 89.
Da waren Sie auch irgendwie über 30 Jahre in Cincinnati, nicht?
Ja, also von 53 bis 89.
Ja.
Das ist ganz schön.
Ja. Also, es gab also auch eine große Feier zur Verabschiedung.
Also eine große Verabschiedungsfeier. Und das Vogler-Quartett, was zu dieser Zeit bei uns als Quartett war zum Studieren auf dem Friedlander Fellowship, sollten zu meiner Emeritierung was vorspielen.
Das aus war, Berlin anreisen.
Das war als Überraschung gedacht für mich. Henry Meyer hatte das organisiert.
Der zweite
und
Geiger.
Ich kam da rein und war überrascht. Da saß das Vogler-Quartett und da waren alle Leute. Und das Vogler-Quartett sagte, ja, sie würden also jetzt zu meiner Verabschiedung einen Satz aus dem Tschaikowski-Quartett Opus 11 spielen. Und ich dachte, ich würde im Boden versinken. Was für eine grauenvolle Idee.
Und jetzt hören wir mal, was Sie tatsächlich gespielt haben.
Thank you.
Meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht erkannt, das Werk, das das Vogler-Quartett zu Walter Lewins Emeritierung im Jahr 1989 in Cincinnati spielte, war das vierte Quartett von Arnold Schönberg, das die schon öfters bei uns erwähnte legendäre Elizabeth Sprague Coolidge in Auftrag gegeben hatte. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem zweiten Satz. Und interessant ist, dass das Vogler-Quartett, das ja aus Ost-Berlin kommt, noch vor dem Mauerfall jetzt wieder sozusagen mit einem Fellowship in den USA war und dort zu Ehren von Walter Lewin spielte. Herr Lewin, wie erkennt man eigentlich an so einem Ensemble, dass es bei Ihnen studiert hat?
an den verschiedensten Merkmalen, an einer gewissen rhythmischen Genauigkeit und Durchhörbarkeit des Akustischen, der Hauptstimmen und auch der Nebenstimmen und dem Verhältnis von Hauptstimme zu Begleitung und so weiter, aber auch an gewissen technischen Merkmalen, zum Beispiel in diesem Satz besonders das deutlich klare, gut klingende Pizzicato. Mhm. Pizzicato, das Zupfen der Saiten der Geige und der Streichinstrumente überhaupt, wird nicht beigebracht. Man lernt im Geigen- und Cello- und Bratschunterricht nie Pizzicato spielen. Es gibt auch keine Etüden für Pizzicato, außer bei einigen Lehrern, die Etüden darauf umbauen, dass man das lernt. Und wenn es dann dazu kommt, kann man es nicht. Es klingt dann nicht. Es ist gar nicht so leicht, ein gut klingendes Pizzicato zu spielen, das nicht knallt, das nicht laut ist und trotzdem gut hörbar ist.
Also die Pizzicato-Polka wird nicht allgemein im Unterricht
durchgenommen? Nein, die wird nicht durchgespielt. Und die europäischen Dirigenten in Orchestern lieben auch Pizzicato nicht. Und es ist meistens viel zu leise. Man hört es nicht. Außer bei Toscanini, da hört man es sehr deutlich. Und er will auch immer, er sagt es den Leuten auch immer, spielt doch, dass es klingt. Es muss klingen. Auch Pizzicato kann gesanglich klingen. Eine erstaunliche Idee. Es ist nicht nur perkussiv.
Nachdem Sie in Cincinnati nun mit dem Unterricht fertig sind, haben Sie dann in den USA weiter unterrichtet?
Ich habe schon 88 in den USA in dem Ravinia Festival unterrichtet. Das war ein Festival des Chicago Orchesters in einem Park nördlich von Chicago, dem Ravinia Park, wo man auf Initiative von Edward Gordon, dem künstlerischen Leiter des Ravinia Summer Festivals des Chicago Orchesters, ein Institut gebaut hatte, das Staines Institut. Und dieses Institut für junge Künstler war ein ideales Gebäude, um da Sommerkurse abzuhalten. Die gingen von Ende Juni bis Ende Juli, 5 Wochen lang, und hatten eine außerordentliche Fakultät. Und es war das künstlerische Konzept, dass da Lehrer nicht nur ihr Instrument unterrichteten, sondern auch Leute mit anderen Instrumenten unterrichtet. Man lernte also Geige von einem Pianisten und die Pianisten lernten mit einem Geigenlehrer. Es wurde nicht spezifisch instrumentaler Unterricht gegeben, sondern es wurde die Musik unterrichtet. Und dementsprechend war auch die Fakultät, die bestand aus Leuten wie Robert Levin und Lynn Harrell und Leon Fleischer und auch manchmal Gästen wie Max Pressler und so weiter. Am Anfang war Robert Mann der Leiter dieses 5-wöchigen Instituts und hatte auch viel mit der Idee zu tun, dass man gemeinsam mit den Studenten so einige Workshops machte, in denen die Lehrer mit den Studenten diskutierten über ihre Interpretation. Das war außerordentlich interessant, konnte sehr kontrovers werden. Aber die Studenten sollten da ihre Stücke vorspielen, an denen sie arbeiten. Und dann konnte man sie mit allen Fakultätsmitgliedern und den anderen Studenten befragen, warum sie das so spielten.
Aber immer in dieser Crossover-Technik sozusagen. Ja. Also Pianisten reden mit Violinisten und Sie reden sozusagen mit Pianisten.
Ja, das war die gesamte Fakultät. Dann, das waren etwa 10 oder 12 Leute und eben alle Studenten, das waren bis zu 40 oder 45 Studenten und auch zum Teil feste Ensembles, die hinkamen als Quartette oder Trios, die dann ihre Stücke vorspielten. Es waren jeweils 2 solche Gruppen und man hat alles auf Fernsehbänder aufgenommen, sodass die Studenten die Möglichkeit hatten, sich das nachher anzuhören und anzusehen. Denn zum Teil war das ja auch visuell, was da kritisiert wurde, dass sie zu viel rumhampelten oder dass sie mit dem Fuß aufstampften und so weiter. All diese Dinge gab es damals in den 80er Jahren bereits und das hatte einen unglaublichen Effekt. Die Leute, die da hinkamen, waren begeistert und wollten jedes Jahr wiederkommen. Es war das Schöne auch, dass uns von den Fluggesellschaften die Reise für die Studenten zur Verfügung gestellt wurde. Mhm. Es war eine großartige Institution und ich war gleich im ersten Jahr auf Wunsch von Bobby Mann, habe ich da mitgemacht. Er ist dann weggegangen nach dem ersten Jahr und ich wurde Leiter dieser Sache, also der organisatorische Leiter, habe auch bestimmen müssen durch viel Anhören von Tapes, wer da mitmacht. Das war eine sehr befriedigende Sache, nur sehr aufwendig an Zeit. Ich habe es 6 Jahre lang gemacht, jeden Sommer. Es war sehr viel organisatorische Arbeit und auf die Dauer lag mir das gar nicht. Ich wollte zwar unterrichten, aber nicht organisieren und ich habe es dann abgegeben. Das gibt es heute noch übrigens.
Trotz Ravinia könnte man sagen, dass ab dem Juni 1989 Ihr Unterrichtsschwerpunkt dann doch in Europa liegt.
Ja, wir sind dann wieder nach Europa gegangen und haben hier das weitergemacht, was da schon angefangen hatte, nämlich Basel und Lübeck. Es kam dann noch einiges dazu. Die Internationale Sommerakademie Salzburg hat mir für den Sommer 89 einen Kammermusikkurs angeboten. Der ist dann auch jahrelang weitergegangen, bis 2003, glaube ich, ungefähr am Mozarteum in Salzburg. Und da habe ich viele Quartette aus aller Welt unterrichtet. Unter anderem kam da ein interessanter Kontakt für mich zustande. Einige Mitglieder der Deutschen Kammerphilharmonie spielten in Salzburg. Und die hatten mit mir schon Kammermusikunterricht gehabt in Quartetten in Lübeck oder in Salzburg. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kannten sie mich vom Quartettunterricht und hatten suggeriert, dass ich doch mit diesem Orchester mal arbeiten sollte. Sie fanden, das wäre jemand, von dem die Kammerphilharmonie profitieren könnte.
Und die wollten, dass Sie das Orchester dirigieren?
Ja, das war ursprünglich die Idee. Aber das war meine Sache nicht. Ich wollte nie dirigieren. Ich habe Ihnen vorgeschlagen, dass ich mit Ihnen zwar arbeiten würde, aber arbeiten würde wie in der Kammermusik. Ja. Und wir haben uns auf ein Programm geeignet, das tatsächlich aus Stücken bestand, die man so arbeiten konnte. Zum Beispiel die Webern Opus 5, Sätze für Streichquartett, die Webern selber für Kammerorchester bearbeitet hat. Das konnte man arbeiten wie ein Quartett, indem man nämlich die Quartettversion dieser Stücke erstmal mit dem Orchester gearbeitet hat, indem man Quartette gebildet hat aus den Mitgliedern der Streicher des Orchesters und mit ihnen als Quartett gearbeitet hat. Wenn sie das konnten, konnte man anschließend zwei Quartette das zusammenspielen lassen in der Webernschen Bearbeitung, die ja nicht groß anders ist als die Quartette, nur einiges, da kommt noch ein Kontrabass dazu und die Sachen werden etwas anders verteilt. Aber im Grunde die Stücke bleiben dieselben. Dann kann man alle Quartette zusammentun und das ist dann gar kein Problem. Wenn Sie es alle als Quartett spielen können, können Sie es auch dann als drei oder vier Quartette gemeinsam sehr gut ohne Dirigenten spielen. Auch der Rest des Programms bestand dann aus Stücken, die man als Kammermusikstücke kennt und die man aber auch mit einem Kammerorchester spielen kann. Und zwar das Beethovensche Septett Opus 20, das hier ursprünglich ein Kammermusikstück ist mit drei Bläsern und mit Streichern. Und dass es auch in einer Kammerorchesterversion gibt. Und zwar kannte ich die durch Toscanini und das NBC-Orchester. Toscanini hat das geliebt, das Stück, und sehr häufig mit dem NBC-Orchester gespielt. Und das hatte ich oft gehört und fand das eine wunderbare Angelegenheit. Das habe ich denen auch vorgeschlagen. Und auch die große Fuge von Beethoven, die ja lange Jahre immer nur als Kammerorchesterstück gespielt wurde, bis sie denn wieder vom Kohlisch-Quartett als Quartett in ihrer Originalversion gespielt wurde. Aber das konnte man auch als Kammermusikstück spielen. Und das haben wir dann so gearbeitet. Und das ist sehr erfolgreich gewesen. Wir haben es dann auch aufgenommen.
Und von dem Beethoven-Septett gibt es eine Aufnahme und wir hören jetzt den fünften Satz daraus.
Thank you.
Das war die Deutsche Kammerphilharmonie mit Beethovens Septett und daraus den fünften Satz. Walter Lewin, Sie haben mit denen das so erarbeitet, dass Sie das sozusagen in Quartette auseinandergegliedert haben, dann wieder zusammengebracht haben und gespielt haben Sie es dann ohne Dirigenten.
Ja, das war die Idee. Und die waren auch sehr zufrieden damit. Es wurde bei den Webern, Opus 5 Stücken, wurde mir von allen Leuten, die das mit Orchester schon mal gemacht hatten, zum Beispiel Michael Gielen, gesagt, das wäre unmöglich. Das könnte man ohne Dirigenten gar nicht machen. Aber wenn man es studiert, als ob es ein Streichquartett wäre und die Leute ihre eigene Initiative, die sie im Quartett haben und ihre rhythmische Sicherheit in die Orchesterversion einbringen, ist es durchaus möglich. Und diese Stücke klingen ja durchaus nicht, als ob sie ohne Dirigenten gespielt wären, sondern sie klingen ausgezeichnet. Wir haben bei dieser Aufnahme auch die große Fuge von Beethoven gespielt, die ein notorisch schweres Stück ist für ein Quartett und für ein Kammerorchester schon mal ganz bestimmt. Und auch die ist wirklich durchhörbar, klar und rhythmisch straff geworden, mit einer Initiative gespielt, die sehr, sehr erfreulich ist. Mir macht diese Platte mit diesem Septett, aus dem wir eben einen Satz gehört haben, immer sehr viel Spaß, wieder zu hören. Das blieb ja auch nicht dabei. Ich meine, meine Unterrichtstätigkeit hat sich in Europa eher noch vergrößert, als dass sie sich im Laufe der Zeit verkleinert hat. Und solche Sachen wie die Deutsche Kammerphilharmonie, das sind Sachen, von denen ich vorher gar keine Ahnung hatte. Das kam so auf mich zu.
Hinzu kamen dann ab Anfang der 90er Jahre Einladungen hier nach Berlin ins Wissenschaftskolleg, eine Einrichtung, die normalerweise nur Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler sozusagen zu Fellows erklärt, aber Komponisten dann auch mehr und mehr und den Interpreten Walter Lewin.
Ich glaube, dass ich als Interpret beinahe der Erste war. Komponisten hatten sie ab und zu mal eingeladen, aber Interpreten selten.
Seit 1991 machen sie dort jährlich ein Rezital mit Quartetten und zwar im Wissenschaftskolleg.
Ja, jeder Fellow vom Wissenschaftskolleg hat die Aufgabe, über seine Arbeit, die er während des Jahres, das eben ja frei ist von seiner normalen Universitätsokkupation, hat dann ein Projekt. Mein Projekt war, über Interpretation zu arbeiten.
Ist es immer noch?
Ist es tatsächlich geblieben, ja. Und jeder muss einen Vortrag halten, einmal im Jahr, vor den anderen Fellows. Mein erster Vortrag war über Beethoven und das Metronom. Also das Tempo im Charakter der Stücke von Beethoven. Dieser Vortrag hat so eingeschlagen, dass man sich gebeten hat, von Seiten der Fellows noch einen zweiten zu halten. Das war dann ein Lecture-Recital über das D-Moll-Quartett von Mozart mit dem Mingert-Quartett.
Ja, man muss dem Wissenschaftskollegen und Ihnen danken, dass es überhaupt dazu gekommen ist, denn sonst hätten wir uns nicht kennengelernt und wir hätten am Ende dann auch nicht zueinander gefunden, diese Sendereihe zu machen, deren vorletzte Sendung wir heute bringen, nämlich Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Wir reden noch ein bisschen weiter über Ihre Tätigkeit als Lehrer, weil die mit den vielen genannten Stationen immer noch nicht ausführlich und vollständig beschrieben ist, denn Madrid kommt dann noch hinzu,
ja,
nach der Jahrtausendwende.
Ja, also in Madrid an der Rainer-Sophia-Schule unterrichte ich seit vielen Jahren jetzt auch. Diese Schule ist gerade in ein ganz neues Gebäude gegenüber vom Königspalast eingezogen. Eine erstaunliche Schule, denn die ist organisiert und finanziert von einer Dame, einer Enthusiastin, die es wirklich versteht, eine Fakultät zu engagieren, wie sie praktisch in Europa einzigartig ist. Von überall her kann sie die besten Lehrer sich erlauben zu engagieren und sie unterrichten
Geld.
Da auch. Und alle Studenten sind praktisch auf
Fellowship.
Sie hat sehr, sehr viel Geld.
Paloma O'Shea heißt sie.
Ja, und das ist sehr schön, wenn man viel Geld hat und sich sowas leisten kann und man auch also die Initiative hat.
Ein Sponsoring, was eigentlich sonst nur aus Amerika bekannt ist. Wir haben es hier ausführlich besprochen.
Privat gibt es das in Europa praktisch überhaupt nicht.
Ja.
Und daraus sind auch schon einige wirklich namhafte Ensembles und Instrumentalisten hervorgegangen. Mir am bekanntesten ist das Quartetto Casals, das jetzt in Barcelona in Residence ist und viel international auf Tournee geht. Sie hat sich auch Isaac Stern engagiert, um da Geige zu unterrichten, um da Interpretation zu unterrichten. Sie versteht es, Musiker dorthin zu bringen, von denen sie weiß, dass sie Interpretation unterrichten können. Das ist ja ganz selten. Gewöhnlich werden ja die Lehrer engagiert auf ihre Fähigkeit hin, ihr Instrument zu unterrichten. Auch das gibt es dort. Aber das zieht dann gute Instrumentalisten an. Also Die Reina-Sophia-Schule in Madrid ist eine sehr interessante und für mich auch ein Sponsor, wo ich gerne unterrichte.
Die Haupttätigkeit ist aber nach wie vor in Basel, denn das ist der längste Zyklus Ihrer Lehrtätigkeit in Europa nach wie vor. 20 Jahre nach der Emeritierung von der Universität lehren Sie da immer noch in intensiven Kursen. Können Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie die Phasen da aussehen?
Ja, in Basel ist das die Art von Kurs, wie ich sie mir immer vorgestellt habe und wie wir sie ja auch in Cincinnati gemacht haben. Die bestehen in Basel aus 6 oder 7 wöchentlichen Phasen. Die sind etwa 3-4 Wochen auseinander, zwischen Oktober und März jedes Jahr. Quartette können da mitmachen, die schon etwas avanciert sind. Und wir machen jedes Jahr einen Kontrastzyklus, in dem gegensätzliche Stile gegenübergestellt werden und die Quartette jeweils 2 oder 3 solche Stücke spielen. In den letzten Jahren war das zum Beispiel der Haydn-Webern-Zyklus, in dem jedes Quartett 2 Haydn-Quartette gespielt hat und 1 von den Quartettstücken von Webern. Und dann ein Jahr Schubert-Bartok. Die 6 Bartok-Quartette wurden von 6 Quartetten gespielt und jedes dieser 6 Quartette hat dann noch 2 zusätzliche Schubert-Quartette gespielt. Das sind schöne Zyklen. Die werden dann am Ende in Konzerten dem Basler Publikum, dem großen Konzertsaal der Basler Musikakademie vorgestellt. Das sind manchmal 4 oder 5 Konzerte.
Also das sind sozusagen 6 Quartette, die gleichzeitig in Basel sind,
ja,
die sich auch dabei kennenlernen ein bisschen?
Ja, zum Teil wohnen sie in Basel, zum Teil kommen sie aus anderen Orten wie Zürich oder auch aus dem Ausland und kommen dann eben nur für die Zeit des Kurses, ja, dorthin. Und wir haben dann auch einen Mozart-Schönberg-Zyklus gemacht oder in 2006 haben wir sogar einen kompletten Beethoven-Quartettzyklus gemacht. Das ist an einer Schule eher ungewöhnlich, dass man das machen kann. Mit allen Quartetten von Beethoven, inklusive des Opus 14, der Beethovens-Bearbeitung seiner Klaviersonate und dem Bratschen-Quartett Opus 29, das nun wirklich sehr selten gespielt wird. Ein Quartett mit 2 Bratschen und ein wunderschönes Stück. Vielleicht sollten wir uns da einen Satz von mal anhören. Thank you.
dem Beethoven-Zyklus im März 2006 der Basler Musikakademie hörten Sie das Scherzo aus Beethovens Streichquintett in C-Dur. Das war das Zemlinski-Quartett aus Prag mit Silvia Zucker an der zweiten Bratsche. Dieser ganze Beethoven-Zyklus ist ja auch aufgenommen worden. Herr Lewin, ich möchte jetzt eine Brücke bauen zu Ihren eigenen Aufnahmen. Es gibt ja sehr viele vom Lasalle-Quartett. Was ist eigentlich mit diesem Fundus geschehen, soweit er nicht in den Rundfunkarchiven in Deutschland liegt?
Ja, also von Anfang an wurden unsere Konzerte auf Band aufgenommen. Wir hatten also eine Riesensammlung unserer Konzerte aus Cincinnati besonders und aber auch vieler Rundfunkaufnahmen und Konzerte aus dem Ausland, die haben wir immer gesammelt. Und die waren bei uns in Cincinnati, hatten wir ein großes Archiv, das viele Schränke füllte über diese 40 Jahre des Quartettes. Und eines Tages fragte mich einer der Leiter, Felix Meyer von der Sacher-Stiftung, genau diese Frage: Was ist eigentlich mit all diesen Aufnahmen? Die müssten doch eigentlich digitalisiert werden. Wir waren damit natürlich sehr einverstanden. Ich wusste gar nicht, dass man das konnte. Und Felix Meyer ist nach Cincinnati gekommen, um sich das mal anzuschauen, was da eigentlich lag, auf Bändern. Er hat sie dann ans Sacher-Archiv nach Basel transportieren lassen und die haben sie auf CDs digitalisieren lassen. Und jetzt existieren unsere Bänder in einem Archiv in der Sacher-Stiftung, das Lasalle-Quartett-Archiv, das nicht nur unsere Bänder enthält, und zwar auf etwa 250 CDs. Das ist natürlich für uns eine wunderbare Angelegenheit, denn auf diese Art und Weise sind sie ja für einige Jahre jedenfalls, solange eben CDs halten, und wir hoffen, sie halten möglichst lange, sind sie jetzt erhältlich für Leute, die interessiert sind, und zwar in Basel an der fabelhaften Sacher-Stiftung, die auch mit uns ein erstes Mal Interpreten in ihre Sammlung hineingebracht hat, die ja bis jetzt sich auf Komponisten beschränkt.
Und das Schöne ist natürlich, dass jetzt praktisch die Hausinterpreten, das Lasalle-Quartett von vielen der Komponisten, die eben in Basel gesammelt werden, jetzt mit ihrem eigenen Archiv auch in dieser Sammlung vertreten ist.
Wir haben noch nicht nur die CDs da, sondern auch unsere ganzen Scrapbooks. Denn also ganzen, meine Frau Evi hat ja alle Besprechungen und alle Reklamen in einer Riesensammlung von großen Büchern gesammelt, sodass man auch die gesamte Geschichte des Lasalle-Quartetts in Originaldokumenten dort nachlesen kann.
Also vielleicht sollten wir noch ein bisschen besprechen. Sie sind sehr oft dann auch noch durch Preise ausgezeichnet worden. Es gibt ja jetzt ein ganz neues Buch von Thomas Bernhard, das heißt Meine Preise, das müssten Sie mal lesen. Wie schlimm es sein kann, Preise zu bekommen, ich weiß nicht, wie es in Ihrem Fall war. War das eine angenehme, eine erfreuliche Erscheinung?
Nach meiner Erfahrung war das die angenehme Seite des Populär- oder Bekanntwerdens. Viel mehr als die Wettbewerbe. Das war eine ganz andere Erfahrung. Das ist immer sehr angenehm. Man wird dann sehr nett behandelt. Es kann natürlich passieren, dass jemand eine Laudatio hält, indem er sagt, das ist ein ganz fürchterlicher Mensch und wir verstehen überhaupt nicht, warum man ihm einen Preis gibt. Aber das ist bei mir glücklicherweise nicht passiert.
Wir sind jetzt im Dezember dieses Jahres, aber wir produzieren diese Sendung vorher. Deswegen dürfen wir Ihnen zum 85. Geburtstag nicht gratulieren. Das geht auch nicht bei vorproduzierten Sendungen. Schauen aber zurück auf den 80. Geburtstag, den Sie im Jahre 2004 erlebt haben, wo es eine ganz große, schöne Ehrung insgesamt gab und auch viel Musik, mit der wir schließen wollen. Vielleicht sagen Sie da noch etwas dazu, wie Sie das wahrgenommen haben.
Also da gab es zwei schöne Feiern in Basel einmal. Da spielte das Vogler-Quartett, ein sehr schöner am Anfang der Feier und am Ende der Feier. Und ich bekam da ein sehr schönes Geschenk, vermittelt von der Basler Musikakademie. Eine ganz außerordentliche Idee. Es handelt sich um eine private Stiftung, die mir geschenkt wurde. Und das nannte sich und nennt sich der Walter Lewin Chair. Walter Lewin Streichquartett Lehrstuhl, würde man es auf Deutsch nennen. Ein solcher finanzierter Lehrstuhl, der es einem erlaubt, schöne Dinge zu unternehmen innerhalb der Schule und innerhalb dessen, was man unterrichtet, die sonst nicht zu finanzieren wären. Ich kann zum Beispiel Quartette einladen, die ich besonders gut finde, nach Basel zu kommen für ein Jahr. So wie wir sie damals mit der Stiftung in Cincinnati, mit der Lasalle-Stiftung, die dort eingerichtet worden war, nach Cincinnati haben kommen lassen. Das kann ich jetzt auch in Basel. Oder ich kann Konzertzyklen veranstalten, die sonst nicht zu finanzieren wären. Es ist die Möglichkeit, besonders wichtige und schöne Dinge zu machen innerhalb meiner Unterrichtstätigkeit, die die Schule sonst nicht finanzieren könnte. Ein wunderschönes Geschenk und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Dann gab es in Badenweiler in dem Römerbad Hotel, das jahrelang Klaus Lauer geleitet hat, eine Serie von Konzerten. 3 Tage lang hat Klaus Lauer da Quartette spielen lassen, ein Festival von Quartetten, die mit mir gearbeitet hatten. Und das waren 8 bis 10 Quartette, die da Konzerte gemacht haben vor einem wunderbaren Publikum. Und das Ganze wurde aufgezeichnet vom Südwestfunk Fernsehen. Die hatten da ihre Teams hingeschickt und nahmen alles auf. Es gibt davon 10 Sendungen, Fernsehsendungen, die auch immer wieder gespielt werden von diesen wundervollen Quartetten. Das fängt an mit einer Sendung über Walt Levin, eine einstündige Sendung, und dann gibt es eine einstündige Sendung mit innigster Empfindung über Nonos Quartett, das ja so heißt, Fragmente, Stille, Andiotima. Das haben wir ja uraufgeführt und es wurde dann vom Minguet-Quartett gespielt und dazu habe ich dann auch geredet. Und diese Filme werden also weiterhin, jetzt ist es inzwischen beinahe 5 Jahre her, die sieht man immer wieder im Fernsehen. Sehr schöne Filme mit den verschiedensten Stücken, gespielt von Quartetten, die mit mir gearbeitet haben. Auch ein wunderschönes Geschenk. Als letztes Konzert hat dann das Minguet-Quartett zusammen mit dem Vogler-Quartett das Mendelssohn-Oktett gespielt. Das war ein wirklich schöner Abschluss. Vielleicht sollten wir das jetzt noch zum Abschluss dieser Sendung hören.
Das Mendelssohn-Oktett Estu Opus 20, und zwar das Finale. Thank you. Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 25. Folge unter dem Titel »Die Rückkehr nach Europa – Walter Lewin als Lehrer«. Die musikalischen Einspielungen waren der dritte Satz »Mesto Burletta Moderato« aus dem Streichquartett Nummer 6 von Béla Bartók, gespielt vom LaSalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1987. Danach das Tranquillo aus dem Quartett Sound of Sleet von Friedhelm Döhl, gespielt vom LaSalle-Quartett in einer Live-Aufnahme der USA-Premiere am 30. März 1982. Danach Ausschnitte aus dem Streichquartett Nummer 1 D-Moll Opus 7 von Arnold Schönberg, gespielt vom Prajak-Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1988. Danach der zweite Satz Komodo aus dem Streichquartett Nummer 4 Opus 37 von Arnold Schönberg, gespielt vom Vogler-Quartett in einer Aufnahme vom 16. Januar 2000. Danach den fünften Satz Scherzo Allegro Molto e Vivace aus dem Septett S-Dur Opus 20 für Violine, Viola, Klarinette, Horn, Fagott, Violoncello und Kontrabass von Ludwig van Beethoven. Gespielt mit der Deutschen Kammerphilharmonie in einer Aufnahme aus dem Jahre 1993. Danach den dritten Satz Scherzo Allegro aus dem Streichquintett C-Dur Opus 29 von Ludwig van Beethoven, gespielt vom Zemlinski-Quartett aus Prag mit Silvia Zucker an der zweiten Viola in einer Aufnahme aus dem März 2006. Und abschließend den vierten Satz Finale Allegro Leggerissimo aus dem Streichoktett S-Dur Opus 20 von Felix Mendelssohn Bartholdy, gespielt vom Minguet-Quartett und dem Vogler-Quartett in einer Aufnahme vom 5. Dezember 2004 aus Badenweiler. Die nächste und letzte Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.